ARD Sounds.
In unserer letzten Folge mussten wir noch spekulieren, wer es wird. Nun ist es raus. Thorsten Frei soll Nachfolger von Jens Spahn als Unionsfraktionschef werden. Damit ist auch klar, in der Regierung beginnt das Stühlerücken. Ob es nur ein Stuhl oder gleich mehrere Stühle sein werden, das besprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin Code, eurem Politik-Entschlüsselungspodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Mein Name ist Sally Kaya. Wir zeichnen diese Folge am späten Mittwochnachmittag auf. Und bei mir sind Anna Engelke, die ihr Ohr immer ganz nah am Kanzleramt hat. Hallo Anna.
Hallo Sally.
Und Philipp Kunschner, der die letzten Tage immer nur mit einem Auge geschlafen hat, denn das andere war immer auf die Unionsfraktion gerichtet. Hallo Philipp.
Hallo Sally.
So, nachdem Jens Spahn den Posten als Vorsitzender der Fraktion von CDU und CSU im Bundestag räumen musste, wurde viel spekuliert. Wir haben das auch gemacht in unserer letzten Folge am Montag. Wer könnte sein Nachfolger werden? Eine Handvoll Namen wurden gehandelt und es ist nun der geworden, der dann doch von Anfang an als Favorit auf dem Posten galt. Thorsten Frei, der bisherige Kanzleramtsminister. Anna, Philipp, ich nehme mal an, ihr seid jetzt vor Überraschung nicht aus den Latschen gekippt, oder?
Nein, das sind wir nicht. Und vor allen Dingen ist so Thorsten Frei die naheliegende Lösung. Ich stelle mir das so vor, dass Friedrich Merz in seinem Kanzleramt einmal rübergegangen ist zu seinem Kanzleramtsminister Thorsten Frei und gesagt hat, Thorsten, du musst jetzt deine Umzugskisten packen und umziehen zurück in die Fraktion. Du musst es machen.
Also ein Schock kann man wirklich nicht sagen, nee, dass es einer war. Ja, es war ja eigentlich sehr schnell klar, man muss jetzt nach den naheliegenden Namen suchen und da ist man um den Namen Thorsten Frei auch wirklich nicht herumgekommen. Wir haben natürlich sofort angefangen zu schauen. Ne? Also Anna, wer könnte in Frage kommen? Wer wäre vielleicht auch in Reihen des Kabinetts sonst noch womöglich geeignet für diesen Posten? Und man landet eigentlich immer wieder bei Thorsten Frei. Und jetzt wissen wir, es kommt so.
Aber fix ging es trotzdem, ne? Also bei einer Beziehung würde man jetzt sagen, wenn ein Partner so schnell wieder jemand Neues hat, dann würde man sagen, da war doch vorher schon was.
Ja.
Jetzt ist ja der Rückzug von Jens Spahn aber gerade mal 4 Tage her, ne? Warum ging es jetzt mit der Nachfolgersuche so schnell?
Also ich würde schon sagen, dass das 3 Gründe sogar hatte. Auf der einen Seite ist man jetzt gerade erst in die parlamentarische Sommerpause gegangen. Man hat sich da mit vielen Sachfragen am Ende noch befasst. Es war vielen sehr wichtig, dass man zum Beispiel auch die GKV-Reform, die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung noch in ihrer Finanzierung, dass man das vorher noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat bringt. Sprich, da war man eigentlich nicht bei Personalfragen, sondern bei Sachthemen. Damit verabschiedet man sich und ein paar Tage später hat man dann plötzlich eine Personaldebatte. Jetzt gibt es zwar schlimmere Zeitpunkte als eine Sommerpause, um eine Personaldebatte zu führen, aber trotzdem besonders gelegen kam das nicht. Also nächster Faktor, wenn schon sowas kommt, 2. Punkt, will man sowas auch wieder schnell abgeräumt haben, zumal ja viele Folgefragen auch dranhängen. Mhm. Wer folgt jetzt zum Beispiel auch Frei ins Kanzleramt? Also wenn es da ein größeres Stühlerücken gibt, braucht es natürlich auch Zeit, dann danach weitere Entscheidungen treffen zu können. Ja, und ein 3. Grund, wir haben im September die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Da kommt sowas auch ungelegen. Also lieber schnell wieder Ruhe reinbringen.
Ich glaube auch, keine Hängepartie. Der Kanzler wollte keine Hängepartie. Der hat mitbekommen, dass ihm das eher zum Positiven gereicht hat, dass er da am Samstag so schnell gehandelt hat und dass er ja offenbar Jens Spahn zum Rücktritt auch etwas gedrängt hat. Ne? Wie ist es, halb zog es ihn, halb fiel er hin? Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, auf jeden Fall, dass er das da so vergleichsweise zügig über die Bühne gebracht hat mit Jens Spahn. Und wir machen ja nichts anderes, als die ganze Zeit zu spekulieren. Und da jetzt einfach erstmal an die Stelle so einen Knopf zu machen, glaube ich, das war ihm wichtig, dem Bundeskanzler.
Alle von euch, die sich jetzt fragen, wer ist denn eigentlich Thorsten Frei? Ne? Die sich jetzt neben politischem Berlin nicht so gut auskennen wie ihr zwei. Wer ist Thorsten Frei?
Ein Schwabe. In Donaueschingen schon Oberbürgermeister gewesen und jetzt seit 2013, 13 Jahren im Bundestag und da auch in verschiedenen Rollen gewesen. Mhm. Erst Abgeordneter, dann später auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, parlamentarischer Geschäftsführer. Das war eine entscheidende Phase auch ab 2021, weil da ist er nah an Merz rangekommen. Man hat dann schon gesehen, Merz der Oppositionsführer, Frei dazu sein parlamentarischer Geschäftsführer und zugleich auch ganz, ganz enger Vertrauter. In der Folge dann jetzt der nächste Job, letztes Jahr dann Kanzleramtsminister. Das ist schon eine große Karriere, auf die er da zurückschauen kann in dieser Zeit und eben mit diesem einen Kontinuum immer mit Merz an einem Strang gezogen zu haben.
Und dann noch so ein paar biografische Sachen zu Thorsten Frey. Das ist der, den man aus dem Fernsehen kennt, weil der diese schicken, hellgrauen, zurückgegelten Haare hat. Mhm. Und er guckt immer freundlich. Also das ist so eine Sache, die Thorsten Frey wirklich auszeichnet. Es ist immer ein sehr, sehr freundliches, verbindliches Auftreten. Er ist 52 Jahre alt. Er hat 3 Kinder. Und er ist Rechtsanwalt bzw. Jurist von Haus aus. Hat kurz als Rechtsanwalt gearbeitet. Und dann, bevor das alles gekommen ist, was Philipp gerade erzählt hat, war er halt Bürgermeister Donau-Esching, das hattest du gesagt, fast 10 Jahre. Und das mögen viele in der Unionsfraktion, dass Thorsten Frey auch Ahnung hat davon, wie es in der Stadt aussieht, was die Sorgen in der Stadt sind. Also, dass er quasi nicht nur in Anführungsstrichen jemand ist, weißt du, der so sofort in den Bundestag gekommen ist, sondern der auch das echte Leben kennengelernt hat, das echte Leben in Donau-Esching.
Du hast es gerade noch gesagt, ne? Freundliches Gesicht. Ne? Das ist auch etwas, was man immer wieder hört, wenn man sich über Frey austauscht. Der Mann ist nett. Das habe ich so heute in dieser Formulierung auch in Telefonaten. Wir haben ja gerade parlamentarische Sommerpause. Man kann nicht einfach im Bundestag rüberlaufen und sich da mit den Leuten austauschen. Also in Telefonaten mit Abgeordneten ist dieser Begriff heute immer wieder gefallen. Der Mann ist nett. Und dann kommt noch ein Zusatz dazu. Das muss er jetzt aber eben auch lernen. Oder vielmehr zeigen, dann als Fraktionsvorsitzender künftig auch die harte Kante mal auszupacken.
Ihr habt ja gesagt, enger Vertrauter von Friedrich Merz. Jetzt sind die beiden ja auch Menschen. Würdet ihr sagen, die sind Freunde?
Gibt es Freundschaft in der Politik? Wird ja eigentlich immer verneint?
Ja, bei Freunden, ich glaube, wen Friedrich Merz als Freund im Kabinett hat, das ist Wolfram Weimer, sein Staatsminister für Kultur. Mhm. Das, glaube ich, ist jemand, der am nächsten dem Freund kommt. Aber die beiden, also Friedrich Merz und Thorsten Frey, die vertrauen sich. Mhm. Es gibt nicht viele Leute, zu denen Friedrich Merz ein enges, vertrauensvolles Verhältnis hat hier in Berlin. Und Thorsten Frey ist einer von denen. Also, weil das, was du gerade auch erzählt hast, Philipp, der Thorsten Frey wäre am liebsten eigentlich Fraktionschef geworden, Unionsfraktionschef, nachdem Friedrich Merz Bundeskanzler geworden ist. Und ist, also ohne das zu sagen, aber ist, glaube ich, mit vergleichsweise langen Zähnen dann Bundeskanzler Merz ins Kanzleramt als Kanzleramtsminister gefolgt, weil der schon gerne die Fraktion mag und deswegen ist durch diese Wolte mit dem Jens Spahn-Rücktritt bekommt jetzt Thorsten Frey den Job, den er schon lange sehr, sehr gut findet.
Dann hören wir uns mal an, ob er auch nett klingt, der Thorsten Frey. Zur Frage, wie die Koalition aus CDU, CSU und SPD arbeiten sollte, hat er vor kurzem, vor so 2 Monaten war das hier gesagt.
Wir brauchen am Ende inhaltliche Erfolge und das sollten wir in einer Art und Weise schaffen, das ist im Übrigen auch die beste Gewähr dafür, dass es gelingt, dass wir uns von den unterschiedlichen Ausgangspositionen, die wir als unterschiedliche Parteien in der Regierung haben, auf einen gemeinsamen Punkt hin zuarbeiten. Das wird das Entscheidende sein und da ist es, glaube ich, immer gut, die Position des jeweils anderen auch mitzudenken.
Muss ich euch recht geben, nett klingt er erstmal. Und vor allem so, als würde er jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen, sondern eher vermittelnd und ausgleichend. Ist er das auch?
Das kann in jedem Fall genau die Qualität sein, die es jetzt an dieser Stelle braucht. Weil es, vor allem wenn wir jetzt auf die Reformen schauen, die jetzt noch anstehen, im Herbst geht es ja dann weiter mit Reformvorhaben, die dann auch durchs parlamentarische Verfahren gehen. Da gibt es unterschiedliche Positionen einfach. Auch wenn es vielleicht schon ein Thema durchs Kabinett durch ist. Wir haben noch ein Thema wie die Rente, was jetzt bevorsteht. Da wird es Diskussionen geben. SPD-Abgeordnete sehen Punkte da vielleicht anders als die Unionsabgeordneten. Sprich, da braucht es dann auch, um am Ende geschlossen trotzdem eine Entscheidung treffen zu können, einen Vermittler. Und das ist vielleicht mit Frey an der Stelle gar nicht verkehrt.
Hm. Bei mir war es ja so, ich habe ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass ein Fraktionschef so klare Kante können muss.
Ich wollte dich gerade fragen, beziehungsweise wäre Thorsten Frey nämlich eine Frau, hätte man garantiert diese Frage schon irgendwo gelesen, ist das dann vielleicht zu nett? Bei einer Frau ist sie zu nett? Kann sie da überhaupt durchgreifen? Ist er jetzt zu nett?
Also er ist sehr nett. Mhm. Also das in jedem Fall. Und ich habe dieses Thema heute auch mit Union-Bundestagsabgeordneten besprochen, ob er zu nett ist. Und da fand ich eine interessante Antwort, dass jemand sagte, jetzt hast du hier gerade so schwierige Zeiten, du hast so viel Polarisierung, Leute gehen auch so scharf miteinander um und Jens Spahn ist ja eher jemand auch gewesen, der polarisiert hat. Und vielleicht tut es in dieser Zeit auch ganz gut, einen Mann zu haben, der Mitte, sozusagen mit Maß und Mitte. Fand ich einen interessanten Punkt. Am Ende des Tages muss aber natürlich Thorsten Frey dafür sorgen, dass er alle Unionsabgeordneten an Bord hat, wenn es um diese schwierigen Reformvorhaben geht. Aber wenn du so willst, du wirst jetzt auch ein freundliches Gesicht des Unionsfraktionschefs haben. Und wir wissen ja von Jens Spahn, der war nun wirklich unbeliebt. Also Friedrich Merz und Jens Spahn konkurrieren ja um die letzten Plätze in der Unbeliebtheitsskala.
Glaubt ihr denn, das könnte dann auch am Image der ganzen Partei was ändern? Weil so für mich und für meine Bubble ist die CDU, CSU jetzt nicht die freundlichste Partei unter allen Parteien, die es gibt.
Du hast ja die Unbeliebtheitsskala gerade angesprochen und da war es ja auch so in der Zeit rum, als Jens Spahn vor kurzem erst ja eigentlich nochmal bestätigt wurde als Fraktionsvorsitzender. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ich glaube 2 Monate, 2,5 Monate sowas um den Dreh. Und da war es genau die Phase, wo sie immer diesen letzten Platz ausgetauscht haben. Und bei so zentralen Figuren, da schaust du natürlich viel, viel mehr dann nochmal auf so einen Faktor wie Beliebtheitswerte, wie kommt man draußen an. Und wenn man an der Stelle jetzt da eine Korrektur vielleicht vornehmen kann, im Kurs auch, welches Gesicht gibt man nach draußen ab, kann das natürlich hilfreich sein. Aber trotzdem finde ich es schon auch nochmal wichtig, wir haben jetzt oft diesen Begriff nett bemüht. Natürlich ist das auch ein Machtmensch. Der hat es ins Kanzleramt geschafft, der hat's jetzt, wird es jetzt aller Voraussicht nach auf diesen nächsten Posten als Fraktionsvorsitzender schaffen, sich da in diesem Umfeld auch durchzusetzen und so einen politischen Weg hinzubekommen. Das geht auch nicht nur mit freundlich.
Du hast ja auch dieses, nett heißt nicht gleich doof. Also ja, weißt du, nett heißt nicht, du kannst alles mit denen machen. Und der Thorsten Frey ist auch ein ausgewiesener Innenpolitiker. Sein Papa war Polizist. Und der Thorsten Frey ist jemand, der auch klar für Begrenzung von Zuwanderung war und ist dort auf der Seite eher so im sehr konservativen Bereich der Union unterwegs gewesen. Und von daher sind das so Punkte, die kommen in der Union auch gut an. Und ich habe auch mit jemand gesprochen, der sagte, Thorsten Frey, das sei schon ein Pluspunkt, dass der so ein gutes Verhältnis zu Friedrich Merz und auch zum Kanzleramt habe und letztlich auch wisse, was denn jetzt alles so an Themen anliege. Aber er dürfe auch nicht der verlängerte Arm des Kanzleramtes in der Fraktion sein.
Und trotzdem ganz, ganz wichtig da nochmal, dass wir nicht nur auf die Einzelpersonen schauen, wie kommen die draußen an, sondern auch auf das Verhältnis eben zwischen den jeweiligen Posten, zwischen Kanzler und Fraktionsvorsitz. Und wir hatten es ja jetzt auch mit diesem Thema Vertrauensverhältnis, das vorhanden ist zwischen Merz und jetzt künftig Thorsten Frey, auch jetzt schon. Und das ist ja der große Unterschied zu dem Verhältnis, das vorher gegeben war zwischen Merz und Spahn. Die haben sich so in dieser Tiefe auf keinen Fall vertraut. Und was sich dann schon nach draußen transportiert, ist nicht nur, wie steht die Person selbst da, wie wird die Person selbst wahrgenommen, sondern was für Spannungen gibt es zwischen den beiden? Wie transportieren sich auch solche Spannungen, die zwischen relevanten Posten vorhanden sind, nach draußen? Und das könnte sich jetzt wirklich ändern bei den beiden.
Denkt ihr, dass Friedrich Merz jetzt mit Thorsten Frey sich auch ein bisschen mehr Einfluss auf die Fraktion sichern möchte? Weil die hat ja jetzt bislang nicht immer nur das gemacht, was er unbedingt wollte.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Gedanke ist von Friedrich Merz. Wobei man sagen muss, dass er ja Jens Spahn auch dankbar sein kann, weil Jens Spahn jetzt in den...
Er war als er, nee.
Das ist so immer schön, wenn es einen gibt, ne, der noch unbeliebter ist. Also nein, aber nur weil Jens Spahn das jetzt mit den Reformen beziehungsweise, weißt du, so mit diesen Vorschlägen für die Reformen, die jetzt im Herbst abgearbeitet werden sollen, ja ganz gut hinbekommen hat, das auch mit der SPD und der CDU und CSU glatt zu ziehen. Das ist so das eine und von daher ist das ein Pluspunkt? Ne? Ich glaube, wir müssen auch sagen, weil wir ja die ganze Zeit sagen, Thorsten Frey ist nett und hast du nicht gesehen, aber Thorsten Frey war jetzt auch nicht so ein toller Kanzleramtschef, um da mal was Negatives zu sagen. Da waren auch viele überrascht, wie überfordert zwischendurch Thorsten Frey doch auch als Kanzleramtschef agiert hat. Wir erinnern uns vielleicht noch an Willa Borsig und diesen gescheiterten Koalitionsausschuss letztendlich. Das war chaotisch vorbereitet. Da sagen viele, das geht auch mit Thorsten Frey nach Hause. Und bei dem allerersten Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD, da war Thorsten Frey als Kanzleramtsminister gar nicht dabei, weil er schon lange einen Termin in seinem Wahlkreis zugesagt hatte. Und da weiß ich, dass wir alle hinten rübergeschlagen sind, so nach dem Motto, kann das denn sein? Da macht diese neue Bundesregierung, hat ihren ersten Koalitionsausschuss und der Kanzleramtsminister sagt, ich habe einen wichtigen Termin in meinem Wahlkreis, aber hört mal zu, hier habt ihr die Papiere, ihr werdet das schon machen. Und dieser erste Koalitionsausschuss ist auch ein bisschen ins Knie gegangen. Also ne, von daher verlässt da jetzt auch jemand das Kanzleramt, der das Krönchen auch nochmal gerade rücken muss.
Man muss dann übertragen auf Spahn dann auch nochmal schauen, was ihm ja schon gelungen ist, ist das Verhältnis mit den anderen Fraktionsvorsitzenden wirklich gerade zu halten. Also es wurde immer wieder betont, zum einen mit SPD-Fraktionschef Mirsch, aber auch mit CSU-Landesgruppenchef Hoffmann, wir können miteinander. Also die standen schon immer geordnet in einer Reihe und haben nach draußen auch eine gewisse Geschlossenheit transportieren können. Und da, an dieser Stelle, hinterlässt Spahn jetzt schon eine Lücke und das muss Frey jetzt erstmal besetzen können.
Alexander Hoffmann, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat heute am Mittwoch auch klargemacht, dass die Unionsfraktion auch durchaus selbstbewusst ist. Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Die Fraktion hat frühzeitig deutlich gemacht, dass sie sich eben auch vorstellt, eingebunden zu werden bei der Personalsuche. Das hat ja gerade auch die letzten Tage stattgefunden. Die Fraktion hat den Anspruch, eine selbstbewusste Fraktion zu sein, auch gegenüber dem Kabinett der Bundesregierung und auch gegenüber dem Bundeskanzler.
Klare Ansage. Kann Frey das als enger Vertrauter von Merz?
Er wird es können müssen. Das ist ganz klar die Erwartung der Unionsfraktion, dass er auch für diese selbstbewusste Fraktion spricht und auch Interessen der Fraktion gegen das Kanzleramt vertritt, wenn die Union anderer Meinung sein sollte.
Und Anna, ich glaube, was schon auch noch wichtig war heute durch diese Äußerung von Hoffmann, war aufzuzeigen, was diesen bloßen Prozess angeht, wie kommt es eigentlich zu einem neuen Fraktionschef, dass nochmal deutlich gemacht wird, man will da als Fraktion nicht übergangen werden. Also entscheidet da gerichtet an CDU-Chef Merz und auch an CSU-Chef Söder, die ja das Vorschlagsrecht haben, entscheidet das nicht über unsere Köpfe hinweg. Es ist schon noch klar, natürlich von euch kommt der Vorschlag, aber in seinen Worten jetzt gesprochen, wir als Fraktion wählen am Ende. Und wenn das nicht gelingt, dass da die Fraktion ein gewisses Selbstbewusstsein auch in Richtung der Parteichefs signalisiert, sodass klar ist, man muss da geeint sein, man muss dann an einem Strang ziehen, dann kann das wieder neue Konflikte bedeuten. Und das ist schon auch deutlich geworden heute. Da haben sich Merz und Söder offenbar ausreichend drum gekümmert, die Fraktion auch entsprechend einzubinden.
Am 29. Juli soll die Wahl ja dann stattfinden. Frey ist ja erstmal nur ein Vorschlag. Was hört ihr? Finden den alle wirklich gut? Ist das eine sichere Kiste oder könnte es womöglich auch noch einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin geben?
Ich glaube, an einer Kampfabstimmung hat wirklich keiner Interesse in so einer Situation. Deswegen, da gibt es auch überhaupt keine Anzeichen, die irgendwie in diese Richtung deuten könnten. Was den Rückhalt in der Fraktion angeht, da habe ich noch was rausgesucht, kurz nach der Bundestagswahl 2025, eine Zahl, die mir da aufgefallen ist. Da war ja so eine Übergangsphase von 2 Monaten, bevor dann im Mai der Kanzler gewählt wurde und dann auch Frey ins Kanzleramt geholt wurde. Da gab es eine Übergangsphase von 2 Monaten, in der Frey noch einmal bestätigt worden ist als parlamentarischer Geschäftsführer. Und da hat er ein ganz klares Votum bekommen. Er war ja vorher auch schon in dieser Rolle, in diesem Amt und ist dann von 99,4% der Abgeordneten auf diesen Posten noch einmal gewählt worden, noch einmal bestätigt worden. Und es zeigt schon, dass da ein ordentlicher Rückhalt vorhanden ist. Das spricht in dieser Rolle klar für ihn, dass es da auch ein Votum geben könnte nächste Woche.
Wobei 99% ist ja so ein DDR-Ergebnis.
Absolut.
Also was ich so mitbekomme ist, also das wird nicht ins Knie gehen am nächsten Mittwoch. Also keinesfalls wird diese Wahl ins Knie gehen.
Muss auch nicht heißen, dass es so deutlich ausfällt, klar.
99% glaube ich nicht. Es ist so... Weil es ist so die vernünftige Lösung. Mhm. Es ist so dieses, okay, den kennen wir, dann machen wir das. Aber so Aufbruch oder überraschend, was zum Beispiel eine Wahl gewesen wäre, oder wenn sich jetzt Markus Söder und Friedrich Merz auf Nina Wagen, die Gesundheitsministerin, verständigt hätten, das hätte wieder andere Probleme gebracht. Und wir wissen ja auch noch gar nicht ganz genau, wer denn Thorsten Frey im Kanzleramt nachfolgt. Aber sagen wir mal jetzt nur Nina Wagen, das wäre natürlich ein irres Zeichen gewesen. Also irre ist jetzt auch ein bisschen dick, aber für die Unionsfraktion und für Friedrich Merz vor allen Dingen wäre das schon ein besonderes Zeichen gewesen, wenn er eine Frau an die Spitze von CDU und CSU im Bundestag setzt. Und ich glaube, dass sich das auch noch mehr vermittelt hätte, wenn ich so an meine Mutter denke, die ist jetzt nicht so ein Fan von Friedrich Merz, würde ich ihr sagen, Mama, übrigens, Nina Wagen wird jetzt Jens Spahn. Das würde sie interessant finden. Und das ist das, was ich meine. Das ist eine vernünftige Lösung, ist so eine No-Frills-Lösung mit Thorsten Frey. Aber
das ist netter.
Trotzdem, das Thema mit Nina Wagen muss ja noch nicht durch sein, weil auch nicht klar ist, gibt es eine größere Kabinettsumbildung, und ihr Name fällt ja auch an anderer Stelle immer wieder. Zu ihr noch gesagt, es geht ja nicht nur darum, welchen Job macht sie gerade als Gesundheitsministerin. Sie ist ja auch Vorsitzende der Frauenunion. Es wäre eine Chance gewesen, sie als Fraktionsvorsitzende in dieser Rolle auch näher an den Kanzler ranzubinden, dem ja auch ein gewisses Frauenproblem, auf allem, was drum geht, wenn es darum geht, Wählerschaften anzusprechen, Frauen in der Wählerschaft anzusprechen. Das wäre eine Chance gewesen, sie und die Frauenunion näher an ihn heranzubinden. Nur als Möglichkeit, das würde jetzt auch gehen, wenn er sie ins Kanzleramt holt.
Und weil sie einen guten Job macht, also das einmal vorweggeschickt, dass sie ist eine Frau, aber sie macht vor allen Dingen gerade einen guten Job im Kabinett. Und davon gibt es gar nicht so viele.
Wir sprechen gleich nochmal über den Posten, der frei wird, und auch über eine mögliche Kabinettsumbildung. Aber über eine Partei haben wir jetzt weniger gesprochen, über die SPD. Also Thorsten Frey muss ja als neuer Fraktionsvorsitzender gut mit der SPD zusammenarbeiten. Hören wir mal, was deren parlamentarischer Geschäftsführer Dirk Wiese zur Personalie sagt.
Er ist jemand, mit dem man sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und gerade bei den vor uns liegenden Herausforderungen als Koalition im Hinblick auf den Herbst, die Aufstellung des Bundeshaushaltes 2027, die Umsetzung der Ergebnisse der Rentenkommission, aber auch die Umsetzung der Einigungen des Koalitionsausschusses. Ich denke, dass die Zusammenarbeit hier sehr vertrauensvoll fortgesetzt werden wird.
Meine Güte, alle scheinen Thorsten Frey zu lieben. Meint er das wirklich so? Hat er wirklich so einen guten Ruf auch in der SPD?
Also natürlich weiß auch die SPD, dass Thorsten Frey seine Schattenseiten hat, was halt jetzt so die Organisation im Kanzleramt angeht. Worunter hat vor allen Dingen diese Bundesregierung und die Koalition gelitten, ne, bis Jens Spahn da etwas fester das Zepter in die Hand genommen hat? Das waren vor allen Dingen auch so organisatorische Schwächen, und da weiß auch die SPD, das hat auch was mit Thorsten Frey zu tun. Also das hat auch was damit zu tun, ne, dass die SPD ihre eigenen Interessen hat und so. Aber ich meine, die wollen, dass diese Koalition funktioniert, und dann sagen die, das haben wir ja gerade gehört, ne? Dann sagst du einfach solche Sachen auch zur Begrüßung, und natürlich kennt sich Thorsten Frey auch aus.
Und die SPD weiß auch sehr genau, dass es überhaupt nichts bringt, jetzt an der Stelle, noch bevor er wohlgemerkt gewählt wurde und sicher im Sattel sitzt, jetzt ist er erstmal designierter Fraktionsvorsitzender, wenn man da jetzt schon die Tür zuknallt. Und da ist es jetzt das Gegenteil, einfach die Handreichung, die wird es brauchen, und da ist es auch einfach in der strategischen Aufstellung nur sehr sinnvoll, sich so zu positionieren.
Ja, aber das wird schon schwierig, weil wirklich Jens Spahn und Matthias Mirsch, die haben nachher, also der SPD-Fraktionschef, ne, und der frühere Unionsfraktionschef, die haben wirklich ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und da jetzt in diese Lücke reinzustoßen für Thorsten Frey, das wird gar nicht so einfach. Aber wie, ne, das ist ein freundlicher Mann, und die SPD hat ja jetzt auch Interesse, ihm da keine Steine in den Weg zu legen. Aber
Und Frey hat sehr genau verfolgt, auch wie Spahn das gemacht hat.
So, und jetzt sprechen wir mal über den Posten, der da frei werden wird als Kanzleramtschef, wenn Thorsten Frey Chef der Unionsfraktion werden soll. Ich frage jetzt einfach mal, was genau macht so ein Kanzleramtschef eigentlich? Was ist genau sein Job?
Da läuft alles zusammen. Du möchtest nicht den Schreibtisch eines Kanzleramtschefs haben. Alles, was der Bundeskanzler macht, im Inland und im Ausland, da gibt es Vorlagen, ganz schlimmes Wort. Ne? Also alles, was der Bundeskanzler macht, da schreiben Beamte Vorlagen auf, das wird dann haarklein aufgezählt, ne? So das und das soll er machen. Das läuft alles über den Tisch. Der Chef des Kanzleramtes muss einmal das koordinieren, der muss koordinieren die Zusammenarbeit in der Bundesregierung und der muss koordinieren die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Bundesländern. Also Kanzleramtsminister ist so ein Job, dann lass es am besten erstmal sein mit deinem Privatleben.
Da würden meine Freundinnen und ich jetzt sagen, das kann ja nur eine Frau machen. Wer soll denn das sonst noch machen? Da muss jetzt eine Frau ran, oder?
Okay, hier sind wir wieder bei Nina Wagner.
Ja. Der Übergang zur Spekulation, wer diesen Posten einnehmen wird künftig. Ne?
So, welche Namen sind da jetzt? Welche könnt ihr nennen?
Ich glaube, da kursiert erstmal einiges an verschiedenen Möglichkeiten. Nina Wagner haben wir jetzt oft genug genannt. Die wird auch da womöglich eine Rolle spielen. Aber wir wissen ja erstmal, wenn wir einen Schritt zurück machen, gar nicht, sprechen wir von einer kleinen Kabinettsumbildung. Die haben wir ja im Prinzip auch jetzt schon, indem an einem Posten geschraubt wird. Man kann jetzt da den ganz kleinen Weg gehen und zum Beispiel jemanden aus der Fraktion dann künftig ins Kanzleramt holen. Da fällt immer wieder der Name Günther Krings, der jetzt gerade stellvertretender Fraktionschef ist. Das wäre eine, man kann schon fast sagen, geräuschlose Lösung, um da schnell diese Personaldebatte abzubinden. Mhm. Oder Merz holt weiter aus und da ist heute einiges kursiert auch nochmal, es ist auch unter Abgeordneten eine SMS rumgeschickt worden. Ich weiß gar nicht, ist sie zu absurd, um sie wiederzugeben? Da stehen verschiedene Namen drauf.
Es ist nichts zu absurd für unseren Podcast. Ich wollte nur einmal so, wenn wir noch nicht in Absurdistan sind, ne, ist es Nina Wagner, die durchaus gehandelt wird. Es ist Günther Krings, ist ein Rechtsexperte, ein Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Und es wird immer wieder auch nochmal Carsten Linnemann genannt, auch Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen und vor allen Dingen CDU-Generalsekretär. Das wären so drei für die kleinere Lösung, wobei du natürlich Nina Wagner ersetzen müsstest. Mhm. Und jetzt sollten wir mal nach Absurdistan schauen.
Vorher schauen wir vielleicht noch ganz kurz nach Bayern, weil Alexander Dobrindt ist ja auch als Innenminister immer wieder im Personalkarussell genannt worden. Da ging es aber stärker eben um die Frage, könnte er ein potenzieller Fraktionsvorsitzender sein? Ich habe heute noch mit einem Abgeordneten telefoniert, der hat mir gesagt, naja, schau nur mal auf die Umfragewerte. Wenn wir Richtung 20% marschieren und eine AfD sich Richtung 30% bewegt, wäre das nicht vielleicht mal ein Ansatz, jetzt tradierte Modelle zu überholen und dann zu sagen, naja, vielleicht wagt man mal so ein Novum und holt einen CSU-Mann auf so eine Schlüsselstelle. Wir wissen jetzt, das ist vom Tisch, heißt aber jetzt erstmal, die CSU ist, denke ich, in der weiteren Kabinettsumbildung, wäre meine Einschätzung gerade eher raus. Mhm. Und wenn wir nach Absurdistan schauen, also
weg, alle warten jetzt auf diese Nachricht. Keiner hat dir gerade mit zugehört.
Muss ich als Bayer ja auch sagen, weg von Bayern hin nach Absurdistan. Ja. Da fallen noch Namen wie Hendrik Hoppenstedt oder auch Carsten Wildberger oder auch Philipp Amthor in einer neuen Rolle. Allerdings, ich glaube, das mit äußerster Vorsicht zu betrachten, inwieweit die Teil einer größeren Rochade spielen werden, eine Rolle einnehmen werden, aber immerhin, diese Namen gibt es auch noch.
Ich habe jetzt auch noch gehört, also bei der größeren Lösung, das hat so ein bisschen was von Wunschzettel. Also weißt du, wenn du mit den Abgeordneten telefonierst.
Jetzt bei so einer Kabinettsumbildung,
bei der großen Lösung, dann kommt so jeder mit dem Minister oder der Ministerin, wo sie finden, also da könnte man dann auch was machen. Da wird auch Katharina Reiche genannt, die Wirtschaftsministerin, mit nicht so einer dollen Presse. Wobei dann die Frage ist, ist die einzige ostdeutsche Ministerin im Kabinett, machst du vor Landtagswahlen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, dann wechselst du da deine einzige ostdeutsche Ministerin aus. Und wen ich auch mal gehört habe, ist Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, der hat auch nicht so eine dolle Presse bei einigen Abgeordneten.
Und was wir auch nie vergessen sollten dabei, ist ja auch die Proporzfrage. Dass es auch einfach immer darum geht, wo kommt ein potenzieller Minister her, aus welchem Bundesland, sind alle Länder entsprechend berücksichtigt? Auch das kann am Ende eine entscheidende Frage sein bei dieser Neubesetzung.
Okay, also Katharina Reiche haben wir genannt. Welche Ministerposten könnten denn sonst noch so in Frage kommen? Und was ist mit SPD-Ministern?
Also wir haben Katharina Reiche genannt, die Wirtschaftsministerin, dann Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, der auch im Kanzleramt sitzt und dann ein Name, den ich jetzt auch mal gehört habe, das war Verkehrsminister Schnieder. Aber im Ernst, jetzt ist auch ein bisschen so wie freies Schießen.
Jetzt haben wir auch fast alle genannt.
Genau, muss man auch nochmal dazu sagen.
Ich glaube, ganz wichtig ist auch darauf zu schauen, wo könnte es darum gehen, jemanden wegzuloben, um ihn womöglich einfach zu entfernen, loszuwerden oder sie an dieser Stelle. Und wo könnten sich einfach sinnvolle Fragen ergeben, wen könnte man jetzt zum Beispiel ins Kanzleramt verschieben und dann ist das sozusagen das Argument, an ein anderes Ministerium heranzugehen. Und da wäre ich gerade noch in der Bewertung sehr vorsichtig, auch an zum Beispiel Leute wie Weimer jetzt gerade schon zu denken, weil da wäre das Argument ja eher, auf sein bisheriges politisches Schaffen zu schauen, um ihn deswegen zu verändern. Ich glaube, dass es hier eher darum geht zu sagen, wen brauchen wir jetzt im Kanzleramt? Wo könnte ein anderer Minister oder Ministerin vorhanden sein, um diese Person dahin zu verschieben, um dann so nach und nach Lücken zu schließen?
Aber habt ihr jetzt schon SPD-Minister genannt? Was ist mit denen?
SPD-Minister, glaube ich, stehen gerade nicht an. Also das wäre auch Sache der SPD. Mhm. Da funkt jetzt auch der Bundeskanzler, funkt da nicht rein, sondern ne, Markus Söder sagt ja auch, wer CSU-Minister wird, das macht der CSU-Vorsitzende. Mhm. Der CDU-Vorsitzende sagt, wer die CDU-Minister werden. Und die beiden SPD-Vorsitzenden Bärbel Baas und Lars Klingbeil sagen, wer SPD-Minister wird. Da funkt man sich üblicherweise nicht so rein. Es gibt halt eine gewisse Erwartungshaltung, weil in dieser Schalte des Fraktionsvorstands der Unionsfraktion, da hat Friedrich Merz auch gesagt, dass es mindestens eine Position gäbe, die es noch zu besetzen gibt, was wir wissen, weil das ist Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister. Diese Position muss besetzt werden. Aber Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben das auch als Hinweis genommen oder als Interpretationsspielraum, dass vielleicht doch mehr Wechsel noch anstehen.
Jetzt ist ja Ministerauswechseln eine Sache, aber unser Bundeskanzler hat ja auch nicht so tolle Zustimmungswerte. Ne? Nur 13% der Befragten im ARD-Deutschland-Trend sind mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Müsste er nicht auch an seinen eigenen Werten irgendwie arbeiten? Macht er das und wenn ja, wie?
Er selbst würde jetzt erstmal wieder sagen, wie er es in den letzten Tagen auch immer wieder wiederholt hat. Natürlich ist es nicht schön, aber er orientiert sich jetzt auch nicht zu sehr an seinen Beliebtheitswerten, sondern will in der Sache arbeiten. Aber, großes Aber, natürlich sieht er jetzt auch in dieser Phase eine Chance, da selber stärker rauszukommen. Man hat zum einen dieses Verhältnis zu Spahn, das deutlich angespannt war, nicht vertrauensvoll war und was sich natürlich auch ein bisschen nach draußen übertragen hat, dass es da an dieser Stelle nicht stimmt. Und jetzt hatte er zwei Möglichkeiten in genau dieser Personaldebatte. Zum einen erstmal Führungsstärke zeigen, indem er diesen Übergangsprozess ordnet, indem er ihn sauber moderiert. Da waren ganz viele Fallstricke drin. Er konnte nicht einfach hergehen und sagen, lieber Markus Söder, wir machen jetzt einen Personalvorschlag und dann stimmt mal drüber ab und bestätigt die Person. Sondern es wurde klar erwartet, die Fraktion einzubinden, die jeweiligen Landesgruppen einzubinden, dass sich da keiner außen vor gelassen fühlt. Und heute ist sehr, sehr deutlich geworden, dass man da durchaus zufrieden war mit dieser Art und Weise, wie er diesen Personalübergang, um Thorsten Frey jetzt in Richtung Fraktionsvorsitz zu bringen, wie er das moderiert hat. Das war der eine Punkt. Und zum anderen kann er natürlich jetzt aus diesem Vertrauensverhältnis auch schöpfen, wenn er da künftig mit Frey einen Mann sitzen hat, der einfach klar auf seiner, ich würde es nicht sagen, auf seiner Linie unterwegs ist, wo einfach das Verhältnis gut vorhanden ist, wo der vertrauensvolle Draht steht, wo man auch schnelle Abstimmungen schaffen kann, wo ein Informationsfluss gut funktioniert. Ihn jetzt an der Stelle zu haben, das kann für ihn doppelt hilfreich sein, jetzt aus dieser Genese da auch Kapital zu schlagen.
Also ich glaube, wenn diese Regierung besser funktioniert, dann wird auch der Bundeskanzler davon profitieren. Also, dass der kein Darling wird. Also, ich weiß nicht, was passieren muss, bis meine Mutter so Herzchen in die Augen bekommt, wenn sie von Friedrich Merz spricht. Das wird, glaube ich, sehr lange dauern. Aber das will er auch gar nicht. Was ich aber auch aus dem Kanzleramt gehört habe, ist, dass ihn das natürlich auch nicht kalt lässt mit den schlechten Umfragewerten. Und ich finde, das ist letztendlich auch total menschlich. Ich meine, wer möchte so unbeliebt sein, das ist einfach nicht schön. Andererseits, you can do so much.
Ja.
Ne? Und dieses you can do so much ist, versuchen das jetzt einigermaßen ordentlich hinzubekommen. Und genau das, was Philipp gesagt hat, Friedrich Merz spricht mehr mit den CDU-Landesvorsitzenden. Ne? Die fühlten sich in der Vergangenheit zu wenig besprochen, angesprochen und mit einbezogen. Und da hat er jetzt einiges richtig gemacht.
Bevor wir jetzt zu weit in die Wesensstruktur von Friedrich Merz abdriften, das war's mit dieser Sonderfolge vom Berlin-Code zu Thorsten Frei, der, wenn er denn so gewählt wird, am 29. Juli Nachfolger wird von Jens Spahn als Unionsfraktionschef. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön, Anna.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Danke, Philipp.
Herzlichen Dank.
Und danke euch fürs Hören. Wenn ihr noch weiter hören möchtet, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Da würden vielleicht manche Leute sagen, der passt zur Causa Spahn. Macht Erfolg dumm? Um diese Frage geht es in der aktuellen Folge von Die großen Fragen in 10 Minuten. Denn Erfolg schmeichelt, macht selbstverliebt. Möglicherweise verpennt man dadurch aber auch den Moment, Entscheidungen zu treffen, oder ignoriert, was um einen herum passiert. Host Carsten Möbius versucht, die Frage Macht Erfolg dumm mit zwei Psychologen zu klären und hat dabei gelernt, was das Regenmacherphänomen ist. Den Podcast findet ihr bei ARD Sounds, genauso wie den Berlin-Code. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da.